SRF 1. Das Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Neuer Rettungsversuch für einen Fotopapierhersteller Ilford. Das Management hat jetzt die Firma gekauft, knapp bei Kasse, ist man aber gegen noch. Volle Plätze und ein Gestunk in den Gassen. Am Thunfest überkommt die Frage vor Sicherheit der Besucher gegen mehr Gewicht. Dreimal mehr Leute als vor 10 Jahren. Das Baskers Festival zu Bern hat in dieser Zeit ganz ein anderes Gesicht bekommen. Und wer viel sammelt, kann auch viel wiederverwerten. In unserer Sommerserie Schweizer Rekord besuchen wir die grösste Recyclingfabrik der Schweiz. Am Mikrofon der Jörg André. Zuerst Nachrichten vom Tag, die hat Christian Lichti.
Der Fotopapierhersteller Ilford im friburgischen Marli ist bankrott. Jetzt gibt es wieder etwas Hoffnung. Das Management übernimmt die Firma, wie heute bekannt worden ist. Patrick Müllhauser.
Ilford hat auf die schnelle Kinua Investor gefunden. Jetzt hat der Generaldirektor und der Finanzchef die Firma und das Grundstück, das dazugehört, im englischen Investor Global Partners abgekauft. Die Rettung bedeutet das aber noch nicht. Das Liquiditätsproblem bleibe bestehen, sagt die Personalchefin von Ilford, Susanne Badini, gegenüber im SRF Regionaljournal. Aber es gäbe Ilford etwas Zeit und mehr Spielraum. Die Idee ist es, ein Teil vom Grundstück, das immerhin so gross ist wie etwa 70 Fußballfelder, zu verkaufen und so Geld zu bekommen, für zum Beispiel die Löhne zu zahlen. Gut möglich, dass der Staat dazu Hand bietet. Wie der Freiburger Volkswirtschaftsdirektor Beat Volante gegenüber dem SRF Regionaljournal bestätigt, überlege der Kanton zusammen mit Marli, der Firma Ilford, ein Stück Land abzukaufen. Ilford gebe das ein bisschen Luft, wie gesagt, um neue Investoren zu finden. Sollte das trotz allem nicht klappen und Ilford gleich noch pleite gehen, könnte die Kanton und Gemeinde das Land andersweitig benutzen. Es gibt auch so ein bisschen Hoffnung, aber Ilford steht ging noch mit dem Rücken zur Wand. Die Firma zahlt seit im Juli keine Löhne mehr. Wie als das Gericht die neue Ausgangslage beurteilt, ist nicht klar. Das Gericht entscheidet bis Mitte August über einen möglichen Konkurs.
Der Patrick Müllhauser hat berichtet. Die Stadt Langenthal gibt im nächsten Jahr deutlich mehr Geld aus, als das sie einnimmt. Das Budget 2014 rechnet mit einem Defizit von 12,5 Millionen Franken. Der Gemeinderat findet das Defizit vertretbar, weil die Stadt noch ein Eigenkapital von gut 100 Millionen Franken hat. Die Gründe für das Defizit sieht die Langenthaler Stadtregierung bei mehr Beiträgen an Kanton im Lastenausgleich und bei den zahlreichen Investitionen. Die Stadt Burgdorf hat zusammen mit dem regionalen Stromanbieter LocalNet einen sogenannten Stromsparfonds eingerichtet. 30'000 Franken stehen ab sofort für die Förderung von energieeffizienten Haushaltsgeräten zur Verfügung. Wer so ein Gerät kauft und das Auto umweltgerecht entsorgt, überkommt ein Viertel von den Kosten zurückerstattet, maximal 500 Franken. Die Aktion läuft auf einmal bis 2016. Der Anfang sei sportlich und harzig gewesen. Das sagt der SVP-Politiker der Oskar Freisinger heute an einer Pressekonferenz. Seit 100 Tagen ist er im Walliser Staatsrat.
Am Anfang war es ziemlich schwierig. Am ersten Tag habe ich mir gedacht, da kommt eine Lokomotive auf mich zu und ich werde flachgelegt. Aber es geht jetzt besser. Ich sehe ungefähr, wie das funktioniert.
Besonders Mühe gemacht habe ihm der Wechsel vom Parlamentarier zum Walliser Staatsrat. Auch wenn er mittlerweile seine neue Rolle gefunden hat, sein grösstes Problem bleibt. Als Erziehungs- und Sicherheitschef muss er 25 Millionen Franken einsparen. Und er weiss noch nicht wie. Zum Wetter vom Morgen. Es bleibt trüb und es kann noch stark regnen. Das Wetter wird aber gäng wie freundlicher, bei Temperaturen um die 22 Grad.
In etwa 24 Stunden fährt sich die Thuner Innenstadt an zu füllen. Mit den rund 100'000 Leuten, die man bis am frühen Sonntagmorgen am traditionellen Thunfest erwartet. So ein Riesenanlass ist nicht nur eine Herausforderung für die, die für Bands, Bühnen, Bier und Bratwürste zuständig sind, sondern auch für die, die für die Sicherheit gerade stehen müssen. Das ist tatsächlich ein zentrales Thema, das jedes Jahr mehr Aufwand und Aufmerksamkeit erfordert, sagt darum der langjährige OK-Präsident vom Thunfest, der Matthias Harte, im Gespräch mit dem Christian Strübin.
Es ist so, dass ich persönlich der Überzeugung bin, dass die Sicherheitsfrage eine der wichtigsten ist, wenn nicht die wichtigste. Und wenn man die Leidenschaft hat, einen grossen Anlass zu organisieren, dann muss man das in Kauf nehmen. Es ist aber wirklich auch so, dass wir auch versuchen, nicht nur uns juristisch abzusichern, sondern dass wir einfach auch gut können schlafen können und dass wir sagen können, wir haben im Vorfeld versucht, alles zu denken und alles zu machen, was uns in einem Notfall dienen könnte.
2010 war in Duisburg die grosse Massenpanik, die überall riesige Spuren hinterlassen hat in den Organisationskomitee. Ihr habt dann unter anderem angefangen, die Steuerung der Menge sehr gezielt anzugehen. Was ist eigentlich wichtiger? Rechtzeitig absperren oder rechtzeitig aufmachen, dass irgendwo das Drücken nicht zu gefährlich wird?
Meine Überzeugung persönlich und auch die von unserer Sicherheit ist, dass die Überwachung und die rechtzeitige Sperrung wichtiger ist, als dass, wenn man eher wirklich eine Situation hat von einem überfüllten Raum, nachher die Leute zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu entfliehen, wenn man dem so sagen will. Ich glaube, dass die Aufgabe sehr viel schwieriger ist, als wenn man von Anfang an gut beobachtet und irgendwann entscheidet, so, jetzt ist es voll.
Wie steuert man 100'000 Leute? Längen da 90 Leute, die vielleicht innerhalb von einer halben Sekunde entscheiden können?
Steuern kann man die Leute in dem Sinn nicht. Oder? Wir können ja nicht der Masse sagen, wo sie hergehen soll oder wo sie durchgehen soll. Das entscheiden die Leute in erster Linie aufgrund von persönlichen Präferenzen, vom Musikprogramm. Was wichtig ist, dass wir eben gut beobachten. Und in dem Moment, wo wir sehen, dass an irgendeinem neuralgischen Punkt, und da gibt es in der Stadt Thun etwa 4 oder 5, wenn wir sehen, dass der pro Quadratmeter die Anzahl der Leute auf einmal zu hoch wird, dass wir dann sehr schnell reagieren.
Wie misst man das und wie reagiert man dann?
Durchschauen. Und reagieren tut man dann so, dass man solche Zonen einfach kurzfristig sperrt. Die Leute dort auch informiert, dass man allenfalls bei einem abgesperrten Platz sagt, von jetzt an kommt nur noch einer rein, wenn einer raus ist gegangen. Das kann man sehr gut überwachen, vor allem die abgesperrten Gebiete, die ganz klar einsehbar sind. Zum Beispiel auf dem Rathausplatz selber haben wir eine Bufferzone, wo wir ganz klar sagen, sobald Leute in die Bufferzone reinkommen, tun wir die Kasse zu.
Das Jahr neu gibt es eine, so eine Informationsplattform über das Handy.
Das ist eigentlich ein relativ einfacher Vorgang. Man tut sich anmelden auf ein bestimmtes Nummer, man gibt einfach per SMS einen Code ein. Und im Fall von einer wirklich wichtigen Information am Thunfest würden wir all die Abonnenten, die dort drinnen sind, informieren.
Aber wenn jemand irgendwo auf einem Platz feststeckt, nützt ihm die Information ja nicht.
Ein bisschen weit, ja. Also wir sagen einfach, oder wir haben auch ein Ampelsystem am Thunfest, also, wo rot, gelb und grün hat, wo wir rechtzeitig warnen davor, dass ein Platz langsam voll ist. Und sobald er voll ist, setzen wir allen Kassen den Status auf Rot setzen, sodass die Leute überall wissen, ja, auf diesen Platz musst du im Moment nicht. Das andere ist, der SMS-Versand ist sicher trotzdem wichtig oder interessant für jemanden, der in so einer Menge innen steckt, weil er dann sieht, aha, man hat es erkannt. Und wir tun natürlich dort auch Instruktionen rein, wo wir den Leuten sagen, dass sie sich zum Beispiel ruhig verhalten sollen, bis sich die Stausituation wieder lichtet. Also da gibt es schon vorbereitete Texte für so etwas.
Haufen Leute auf kleinem Raum, das könnte manchmal bedeuten, dass das Handynetz zusammenbricht. Hat der Gewehr, dass der da genug Leistungsfähigkeit hat?
Die Gewehr haben wir natürlich nicht. Wir wissen, dass das Netz im Bereich Thun massiv ausgebaut worden ist in diesem Jahr. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass wir, ja, dass wir uns wünschen, dass man vor allem im Bereich Innenstadt Kapazitätsperimeter so einstellt, dass die Leistungsfähigkeit vielleicht ein bisschen grösser ist. Es kann aber auch sein, dass das Netz kurzfristig zusammengeht. Aber es ist jetzt im Fall von einem SMS so, dass ein abgesetztes SMS von uns, ein Informations-SMS, so lange im Netz bleibt, bis es einen kurzen Moment gibt, wo das Netz wieder da ist und dann haben die Leute die Information.
Gibt es eigentlich einen Austausch? Zum Beispiel mit dem OK vom Turnfest, der Pech hatte, vielleicht mit dem Zürichfest.
Das macht man ja, das finde ich auch sehr wichtig. Aber eben, der ist nicht irgendwie offiziell so quasi von OK zu OK, sondern der ist meist auf einer persönlichen Basis, dass man jemanden einfach mal anruft und ein Zeitchen miteinander redet.
Gibt es eigentlich auch Reaktionen oder eine Art Qualitätskontrolle beim Publikum? Für die macht ihr ja das alles. Ein Sicherheitsweg, wo akzeptiert wird von den Leuten automatisch, ohne Diskussion?
Ich glaube, dass er nicht nur akzeptiert wird, sondern dass er auch geschätzt wird. Also ich denke schon, dass die Mehrheit von unseren Besuchern merken, wie viel Sicherheitspersonal präsent ist, wie viel Polizei präsent ist an diesem Fest und dass sie sich durch das automatisch auch sicher fühlen. Ich persönlich bin auch der Meinung, und mit mir und anderen, dass eine gewisse Präsenz auch von behördlichen Einsatzkräften maßgeblich dazu beiträgt, dass es fest und ruhiger verläuft. Weil das ist das Gleiche mit dem Abfall. Darum haben wir auch spezielle Abfallkraus. Übrigens, im Gebiet, wo man durchläuft und viel Abfall rumliegt, ist die Hemmschwelle, dass man selber noch Abfall auf den Boden schießt, viel kleiner. In einem Gebiet, wo man viel Sicherheit wahrnimmt, ist die Hemmschwelle automatisch auch grösser, dass man sich sagt, ah, hier wird auch geschaut.
Sei der OK-Chef vom Thunfest, der Matthias Harte. Das Thunfest geht morgen Abend am 7. Uhr los. Schon ab Hinnach ist die Altstadt von Bern wieder fest in den Händen von Strassenmusikern und anderen Artisten, die die Strasse zur Bühne machen. Zum 10. Mal findet das Baskers-Festival statt. 2004 beim ersten Strassenmusikfestival sind 25'000 Leute gekommen. Organisiert wie ein Familienfest, spontan sind die Bands dann auftreten. Letztes Jahr sind 3-mal mehr Leute gekommen als noch beim ersten Mal. Das Baskers ist in Bern zu einem grossen Anlass geworden. 30 Bands treten an den nächsten 3 Ebenen auf. Das Programm geht genau vor, wenn welche Band auftritt. Das Spontane aus den Anfängen ist verloren gegangen. Lisette Weiss hat vor 10 Jahren zusammen mit ihrer Schwester das Festival gegründet. Brigitte Mader hat mit ihrer Gretuse zuerst gefragt, ob es denn nicht schade ist, dass das Baskers zu einem Grossanlass geworden ist, wie es in der Schweiz im Sommer so Mengen gibt.
Mir denkt es nicht schade, weil das mit dem Spontanen, ich weiss auch nicht. Das ist, wenn man plant, lässt man sich anders darauf ein und dann genießt man so anders. Das heisst, man ist auch nach und man kommt es voll mit über. Wenn man nicht plant, steht man so ein bisschen hinten rum und sieht noch für die, die sich beschweren, dass man heute das nicht mehr kann, das sind die, die eigentlich so ein bisschen hinten sind, zugestanden und ein bisschen geschaut und dann komme ich mal weiter und so. Und ich finde, im heutigen Zeitalter von Nadel, wo man, ja, man schaut dann mal und der ruft dann schon mal an und vielleicht gehen wir dann noch hier und da und so. Also mich ärgert es zunehmend und stresst es zunehmend. Und ich bin froh, eigentlich wieder ein bisschen zurück zur Planung zu gehen. Und ich finde es auch gut, wenn es bei uns es passiert genug spontan, innerhalb von diesem sehr festgesetzten Rahmen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass es Bekanntschaften gibt zwischen Bands und Publikum. Zum Beispiel, dass irgendwie jemand aus dem Publikum ein Geschenk mitbringt für eine Band, weil die Person dermassen berührt war im Vorabend. Zum Beispiel, dass wenn der Regen ausbricht, dass plötzlich die Leute helfen, Dächer haben. Oder mir irgendwie sagen, ja, ihr müsst jetzt halt hier einfach die Blachen haben, sonst dafür seid ihr in der ersten Reihe. Also, wir sind hier im öffentlichen Raum und es hat unglaublich viele Faktoren, wo man spontan ausbleiben oder spontan reagieren. Das ist mir genug Spontanität, ehrlich gesagt.
Die Künstlerinnen und Künstler, die kommen, die müssen sich anmelden. Die können nicht einfach so, ja, ich habe jetzt gerade Lust, zu Bern gehen, Strassenmusik und Strassenkunst machen. Warum eigentlich das Prinzip?
Es ist einfach nicht mehr kontrollierbar, wenn man einfach so kommen kann. Und das ist für alle Beteiligten schlussendlich nicht eine Freude. Also, mir denkt, unsere Gruppen, die kommen, die sind froh, dass wir es so gut organisieren. Das betonen sie immer wieder. Die sind froh, dass ihnen immer drin spielt, wenn sie eigentlich ihre Auftrittszeit haben. Sie sind froh, dass das Hutgeld an sie geht und nicht noch an 50 andere Gruppen, die eigentlich einfach kommen. Ich weiß noch, ich habe das mit 13, als ich in Avignon am Festival gearbeitet habe. Das war eine schwierige Zeit, glaube ich, von Avignon. Ich habe gesehen, wie das ausarten kann. Wenn einfach Leute anreisen, die spontan wollen, und die sind da, oder? Die müssen auch schlafen, die müssen auch auf die WC, die müssen auch essen. Wenn jetzt hier Gruppen kommen, weil sich das umspricht, dann kannst du im Offen auftreten. Was machen wir dann mit 50 Gruppen, die auch mit ihren Bössen da, mit ihren, ja, grossen Vehikeln, die sie rumziehen, in der Stadt rumstehen und irgendwo müssen untergebracht werden. Das ist, ich möchte das nicht müssen organisieren. Also ich möchte mich nicht mit diesen Leuten müssen rumschlagen. Wir haben genug um die Ohren, oder? Und für uns ist es einfach, für die Beteiligten, also inklusive Musiker und auch Publikum, ist es, glaube ich, einfach angenehmer, wenn es Strukturen hat.
Und gleichzeitig ist natürlich so ein bisschen der improvisierte Geist, den man der Strassenkunst dazu schreibt, ist natürlich dann auch nicht mehr so da.
Das denke ich mir nicht, weil die sind ja immer an anderen Orten, wo sie auftreten. Und es gibt wirklich Gruppen, die dann auch ein bisschen das Gelände einbeziehen. Oder sagen wir, Sachen, die auf der Strasse beziehen, sie kommen her, sie überlegen sich, ach, wir stellen uns hier so und so auf, oder wir laufen doch dann weg durch das Gässli, oder wir machen das so. Also, ich denke, sie innerhalb von ihrem Rahmen können sie sehr noch spontan sein, eigentlich.
Mittlerweile ein fester Bestandteil im Sommer von Bern, das Baskers Strassenkünstlerfestival. Wenn man jetzt jemandem, der das nicht kennt, müsste beschreiben, was so der Unterschied ist zu einer anderen Open-Air-Veranstaltung. Wie würdet ihr das beschreiben, Lisette Weiss?
Also ich würde es beschreiben, dass es technisch immer noch sehr niederschwellig ist. dass der Zugang sehr direkt ist zu den Gruppen. Dass wir 27 Bühnen haben, wo alle eigentlich an 3 Tagen bespielt sind. Dass jede Gruppe 3-mal pro Abend auftritt. Das gibt es an einem anderen Festival auch nicht eigentlich. Und dass jede Gruppe 3 Tage lang hier ist. Auch das gibt es eigentlich am anderen Open Air nicht. Also das heisst, man kann wirklich am ersten Tag kommen, schauen, was gefällt einem ein bisschen. Dann kann man ein bisschen die Freunde fragen, was hast du gesehen? Und dann tauscht man ein bisschen aus und dann kommen natürlich die Tipps und so. Und das ist schon, das gibt die spezielle Stimmung. Und auch, dass man mich und die Musiker, oder sagen wir auch Artisten, sind ja nicht nur Musiker, kommt man wirklich mit über, weil die müssen das Zeug von Ort zu Ort selber bringen. Das heisst, man sieht ja auch unterwegs mit ihren Kerlen und sieht ja als Menschen so weg von der Bühne. Also, ja, sie verschwinden nicht hinter der Bühne und sind eher Privatpersonen.
Sagt Lisette Wiest, Mitorganisatorin vom Baskers Strassenmusikfestival zu Bern, wo bis am Samstag am Abend geht. Ihr hört zur Genauschnau Bern, Fribourg-Wallis auf SRF 1. Es ist 14 Minuten vor 6.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Wir Schweizer sind Meister im Wiederverwerten. Alu, Glas, PET, Karton, kaum etwas, das nicht gesammelt und recycelt wird. Dazu gehört auch Alteisen, also Schrott. Pro Person sind es rund 200 Kilo pro Jahr. Ein grosser Teil von diesem Schrott kommt ins Stahlwerk Gerlafingen bei Solothurn. Es ist die grösste Recyclingfabrik der Schweiz. 560 Angestellte verwandeln dort pro Jahr 800'000 Tonnen Schrott in brandneuen Stahl. Der Marco Jacki hat das Stahlwerk besucht. Zuerst ist er aber noch bei einer Entsorgungsstelle vorbeigegangen.
Es klopft und schädert, wenn die Leute ihr Alteisen in die Mulde schiessen. Fast in jeder Gemeinde steht eine, auch in Aarau im Werkhof. Farbkübeln, alte Schrauben, BB-Wägeli. Alles Mögliche bringen die Leute, sagt der Beat Haberstich, der Aarau zum Rechten schaut.
Brotpfannen, Velo. Das meiste. Und sagen wir mal, von Gestell, wenn sie das Gestell wieder liquidieren, Gestell dazu.
Einer hat mal seine Zahnspangen in die alte Mulde geschossen. Oder einmal hat jemand sogar künstliche Hüftgelenke entsorgen. In der Stadt Aarau gibt es alle Woche 2 kleine Muldenfälle mit Alteisen. Ein Schrotthändler holt sie ab und tut alles sortieren. Er nimmt das Kupfer raus oder beim Bebewägeli nimmt er die Plastikteile weg. Was übrig bleibt, tut der Schrotthändler verkaufen. Zum Beispiel am Stahlwerk Gerlafingen. Jedes 2. Kilo Schrott in der Schweiz landet hier, 800'000 Tonnen im Jahr. Jeden Tag fahren dutzende Lastwagen auf Gerlafingen und täglich auch 2 Güterzüge voll mit Schrott. Der Daniel Ebli von der Geschäftsleitung zeigt mir, wo das Stahlwerk einen Teil von diesem Schrott lagert. Das Gerlafingen neben dem Bahnhof auf riesigen Häufen. Von weit sehen sie aus wie Rostberge. Von euch sieht man dann, dass jeder Haufen etwas anders ist.
Also ist jetzt Blechschrott. Das sind Schneideabfälle, aus Metallverarbeitungsbetrieb vor allem. Stanzabfälle, wir schmelzen das einschmelzen und wieder hochwertige Stahlherstellung aus.
Schrott ist nicht einfach Schrott. 6 Sorten gibt es, erklärt Daniel Ebli und geht zu einem anderen Haufen.
Das ist jetzt Kupol, mindestens ein Teil. Oder? Da sehen Sie jetzt, dass das ganz eine andere Qualität hat. Das sind jetzt Schienen. Alte Schienenstücke, da, was Sie sehen, mit den Schwellen, oder, wo dann auf eine bestimmte Größe zugeschnitten worden sind. Das ist teures Material.
Schrott ist wertvoll. Je nach Sorte zahlt das Stahlwerk ein paar 100 Franken pro Tonne. Die Rohstoffe neben dem Bahnhof sind also schnell einmal Hunderttausende von Franken wert. Was für Tollabfall ist, ist für das Stahlwerk der wichtigste Rohstoff. Am wenigsten wert ist der Schrott, den die Leute beim Werkhof in die Mulde schiessen, der Haushaltsschrott. Daniel Ebli ist fasziniert, was man in diesem Haufen alles findet.
Also, man sieht jetzt zum Beispiel einen Heizkörper, oder einen alten. Der weisse Heizkörper hier, das ist jetzt wirklich ein alter. Das ist ein Felgen von einem Auto. Das hat aber auch zum Beispiel einen alten Schuh, oder? Hinterinnen. Und der ist jetzt ja wahrscheinlich nicht unbedingt geeignet für uns, oder?
Wir laufen weiter, vom Lagerplatz zur Schrotthalle. Früher oder später kommt der ganze Schrott hierher. Ein Lastwagen fährt gerade in die Halle und leert seine Ladung aus.
Relativ schwer, super, so ist das Material gut. Aufpassen.
Der Roland Gasche schafft die Schrottannahme und kontrolliert, was wirklich im Lastwagen drinnen ist. Es darf zum Beispiel kein Kupfer im Altisen haben.
Da geht uns die Legierung, es ist kaputt. Einfach gesagt, der Stahl wird krumm werden, weil man weich wird, oder?
Nebendran hat es eine Ladung Haushaltsschrott. Auch den nimmt der Roland Gasche unter die Lupe.
Das ist einfach optisch. Also ich würde das anschauen mit dem Augenschein und dann kontrollieren, ob es Elektroteile drin hat oder ob es viel Dreck drin hat. Das ist alles neue Toleranz, ja.
Ab und zu eine Turnschuhe macht nichts. Hat es aber zu viel Dreck im Schrott, dann gibt es für einen Schrotthändler einen Abzug. Artilli vor Halle fahren zwei Kräne umeinander mit grossen Magneten unten dran. Mit diesen Magneten lüpfen sie den Schrott auf. Und löhnen in einen grossen Korb. Der Korb wird dann später in Schmelzofen geleert. Beim Schmelzofen selber ist es noch viel lauter als in der Schrotthalle.
Ja, ja. Der Geräuschpegel ist hier innen zwei Stunden recht markant.
Der Thomas Rettemund ist Schichtführer und muss schreien, dass man ihn versteht. Wir stehen hinter einem Schutzwängli. Zum Ofen her kann man nicht, es wäre viel zu heiß und zu gefährlich. Manchmal schiessen Flammen aus dem Ofen, wie bei einem Vulkanausbruch. Im Ofen hat es 80 Tonnen Schrott. 45 Minuten geht es, bis der geschmolzen ist.
Das, was man hört, ist der Lichtbogenofen, der von der Schlacken abgedämpft ist. Eigentlich die ideale Fahrweise, wenn er so tönt.
Der Ofen läuft mit Strom. Das Stahlwerk Gerlafingen ist einer der grössten Stromverbraucher der Schweiz. Die Fabrik braucht so viel Strom wie eine Stadt mit 50'000 Einwohnern. Die Energiekosten sind höher als die Personalkosten. Im Kommandoraum neben dem Schmelzofen sagt Daniel Ebli von der Geschäftsleitung, man schaue ständig, wo man noch Strom sparen könnte.
Wir versuchen alles, oder, um den Prozess weiter zu verbessern. Aber dem sind natürlich physikalische Grenzen gesetzt, wenn sie einfach über 1600 Grad erzeugen müssen, um Schrott zu Stahl schmelzen, brauchen sie einfach eine bestimmte Menge Strom, die sich nicht beliebig reduzieren lässt.
1600 Grad machen aus dem Schrott flüssigen Stahl. Der wird gegossen und gewalzt und am Schluss macht man zu Gerlafingen vor allem Stahlstäbe daraus für zum Häuser bauen. Ein Abfallprodukt aus 100% Schrott. Von aussen, vor der Ofenhalle, wird es nochmal laut. Hier tut man die dreckige Luft filtern. Beim Schmelzen ist vieles verbrannt, was nicht Eisen ist. Zum Beispiel das Teflon vor Brotpfannen oder das Zink, wenn das Eisen verzinkt ist, dass es nicht rostet. Dieser grusige Filterstaub landet in einem Eisenbahnwagen. Und man glaubt es fast nicht, aber auch dieser Abfall ist noch wertvoll.
In diesem Wagen hat es jetzt rund 24 Tonnen Filterstaub. Den haben wir nach Deutschland verkauft und dort wird dann nachher aus dem Staub raus das Zink zurückgewonnen und auch wieder für neue Produkte verwendet.
Zum Beispiel für einen Briefkasten zu verzinken, der dann vielleicht in 40 Jahren wieder in einer Mulde landet und ins Stahlwerk Gerlafingen kommt, in die grösste Recyclingfabrik der Schweiz.
Der Beitrag von Marco Jacki in unserer Sommerserie «Schweizer Rekord». Kurz vor der 6 auf SRF 1, jetzt Wichtiges vom Tag nochmal in Kurzform.
Für einen friburgischen Fotopapierhersteller Ilfor gibt es neue Hoffnung. Das Management kauft die Firma. Der Kanton und die Gemeinde Marli haben Interesse an einem Teil des Industrielandes. Der Handel würde der Firma das dringend nötige Geld in die Kasse spülen und mehr Zeit für längerfristige Lösungen geben. Er sei ein sportlicher und ein harziger Start in sein neues Amt gewesen, hat heute am Morgen der Oskar Freisinger gesagt. Jetzt habe er seine Rolle aber gefunden. Nicht losgeworden ist der SVP-Politiker das Geldproblem. Er muss in seinem Departement 25 Millionen Franken sparen. Und heute am Abend fährt das Bern Strassenmusikfestival Baskers an. Das Wochenende kann man das Bern 30 Gruppen zulassen. Das Baskers gibt schon zum 10. Mal. Mit den ersten Austragungen kann man den Grossanlass aber schon lange nicht mehr vergleichen.
Bleibt der Blick auf die Wetterprognose mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Auch morgen Vormittag hat es noch viele Wolken um und es kann ab und zu mal ein bisschen regnen. Im Laufe des Tages da lockert es sich vor allem vom Jura her und auch im Wallis auf, es wird je länger, je freundlicher. Im Berner Oberland aber, da hocken die Wolken noch länger, es kann den ganzen Tag durch immer mal noch wieder ein bisschen regnen, das vor allem Richtung Haslital. Am Nachmittag gibt es im Wallis etwa 24, im Seeland 22, Zasfee 15 und auf dem Jungfraujoch etwa 2 Grad. Am Samstag starten wir ziemlich kühl in den Tag, es hat dann auch noch Wolken und zum Teil Hochnebelfelder rum. Der Tag durch zeigt sich dann aber immer mehr die Sonne. Am Sonntag, da ist es dann ziemlich sonnig, besonders im Wallis. Am Sonntag gibt es dann auch wieder etwa 27 Grad.
So wie das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis am Donnerstagabend. Redaktion Christian Lichti, Moderation Jörg André.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.